Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Maja Göpel. Sie ist Politökonomin, die sich mit nachhaltiger Klimapolitik und mit gesellschaftlichem Wandel auseinandersetzt. Frau Göpel, hallo an Sie und hallo an alle, die uns hören.
Hallo, Herr Ramloh.
Es kommt noch eine Sache hinzu bei Ihnen, Frau Göpel. Sie sind seit dieser Woche auch Teil der 40 over 40. Das Online-Magazin Female 10 hat Sie zu einer der wichtigsten 40 deutschen Frauen über 40 erwählt. Glückwunsch dazu. Die Frage ist, setzt Sie sowas eigentlich unter Druck?
Ja, das ist spannend, ne? Also natürlich, ein Stück weit schon. Und auf der anderen Seite beruhigt es ein bisschen, das Gefühl zu haben, mit den Themen, die ich jetzt ja nicht erst seit gestern mache, inzwischen das Gehör zu finden. Und auf der anderen Seite, na klar, sind die Erwartungen, dass die Personen, die vermeintlich viel bewegen können, dann auch viel bewegen, ganz groß. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder zu betonen, dass wir nicht einzelne Heldinnen brauchen, sondern eine Bewegung. Und darüber haben wir gestern auch gesprochen.
Gestern war eine Veranstaltung am Abend, wo Sie und andere dieser 40 over 40 mit dabei waren. Ich habe mir überlegt, als ich das gestern gesehen habe, so eine Liste gibt es für Männer nicht. Natürlich nicht. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass sie für Frauen nach wie vor nötig ist?
Ja, der Umkehrschluss ist ja sowieso einer meiner allerliebsten Stilfiguren in letzter Zeit. Und der kam auch gestern, ne? Zu sagen, wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir eine Quote brauchen für Frauen, dann heißt das ja im Umkehrschluss eigentlich, dass wir bisher eine Quote von 90% für Männer hatten. Und das ist ja ein Teil des Dilemmas, dass wir, wenn wir Strukturen, die als normal existieren, verändern wollen, häufig eben tatsächlich ein bisschen eine kollektive Bewegung in der Richtung brauchen und häufig auch eine Regelveränderung brauchen. Gar nicht nur bei der Frage, sondern das kann man allgemeiner eben auch beobachten. Vielleicht reden wir an einer oder anderen Stelle da gleich sowieso noch dazu.
Das könnte gut sein.
Momentan. Brauchen wir es leider noch.
Wir freuen uns auf die Stunde mit Ihnen. Wir werden gleich mal von Ihnen wissen wollen, Frau Göpel, ob Sie eher Optimistin oder Pessimistin sind. Das geht gleich so eine Kernfrage bei unserem ersten Thema. Die Klimapolitik und gesellschaftlicher Wandel, das sind Ihre großen Themen als Politökonomin. Frau Göpel, ganz generell, denken Sie eigentlich eher in guten oder in schlechten Nachrichten?
Ach, also ich habe bemerkt, dass es gut ist, auf die guten Nachrichten zu achten. Alleine um diesen Nachrichtenbias in Richtung negative Nachrichten den eigenen entgegenzusetzen.
Okay.
Und dann kommt man vielleicht auch mit einer realistischen Weltwahrnehmung hinten raus.
Dann fangen wir mit der guten Nachricht an. Wir erwarten, dass heute die Europäische Arzneimittelagentur den Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson empfehlen wird zur Zulassung. Die schlechte Nachricht, die ich aber dranhängen muss, die deutschen Hausärzte, die gerne beim Impfen mitwachen wollen in ihren Praxen, die werden länger warten müssen, weil die Gesundheitsminister von Bund und Ländern jetzt erstmal nur etwas empfehlen können, nämlich Mitte April statt mal Anfang April, wie es zu Beginn der Woche hieß. Entscheiden sollen jetzt Bund und Länder zusammen. Die deutschen Hausärzte sind davon nicht begeistert. Bei uns war heute ein Hausarzt im Programm heute Morgen, Uwe Poppert, und der hat Folgendes gesagt.
Wir haben jahrzehntelange Erfahrung mit Impfen als Hausärzte. Wir haben 22 Millionen Grippeimpfungen in diesem Herbst in wenigen Wochen durchgeführt. Und leider ist jetzt irgendjemand auf die Idee gekommen, man könnte das Ganze zu einem aufgeblasenen Verwaltungsakt mutieren.
Frau Göppel, als ich heute Morgen gehört habe, es wird jetzt doch nochmal dauern und die Entscheidung wird doch wie an eine andere Instanz weitergegeben, dann war mein erster Eindruck so, eigentlich keine Überraschung. Wie ist es bei Ihnen?
Ach, Sie haben ja gesagt, ich bin Nachhaltigkeitsforscherin und Expertin, ne? Und deshalb habe ich mir auch irgendwann überlegt, ich möchte mich nicht zu detailliert zu einem riesen Themenkomplex äußern, in den ich keine Zeit habe, mich so einzuarbeiten, dass ich das Gefühl habe, ich kann tatsächlich die Expertise wiedergeben. Wir haben ja in vielen Bereichen das Problem, gerade im Kontext Corona, dass ganz viele Meinungen äußern und bei nicht allen ist man sicher, dass sie tatsächlich lang genug nachgedacht haben und recherchiert haben, um diese Meinung auch gut vertreten zu können. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, habe ich erwartet oder nicht. Also ich finde es insgesamt so als aus der Transformationsforschung betrachtet hochinteressant, weil wir da ganz häufig sagen, für gute Veränderungsprozesse, und wir sind ja in einem Transformationsprozess am offenen Herzen sozusagen, weil er uns sehr unerwartet erwischt hat, ist es ganz wichtig, mit den Akteuren der Umsetzung ganz frühzeitig zu sprechen. Und das sind ja in diesem Fall auch Hausärztinnen und Hausärzte. Also nicht nur mit den Experten, die was monitoren und im Grunde genommen zulassen können, sondern tatsächlich eben mit denen, die die Aktivität der Strategie in die Welt tragen sollen, frühzeitig zu sprechen. Das ist so das eine, was mir da einfällt. Mhm. Und das zweite ist das Antizipative anstatt das Reaktive. Und ich glaube, das ist das Muster, was uns alle so ein bisschen müde macht, dass wir das Gefühl hatten, Mensch, man hätte so viel aus dieser ersten Welle lernen können. Und wo sind die ganzen wirklich antizipativen, vorausschauenden Strategien, sei es im Bildungssektor oder eben jetzt auch in diesem Sektor? Wenn man so auf die Impfung gesetzt hat, dann das tatsächlich durchzudenken in den Szenarien, wie das dann am besten geht, das wünscht sich natürlich schon jede Person, glaube ich, die so ein Stück in die gute Governance schaut.
Ja. Ich habe nochmal in die letzte Sendung mit Ihnen reingehört hier bei uns. Die war im September, also vor diesem zweiten Lockdown. Da haben Sie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass wir es besser hinkriegen mit weniger Aufruhr. Da ist wieder die Optimistin in Ihnen drin. Aber es hat sich ja dann anscheinend doch gezeigt, es ist sehr viel leichter, alles zuzumachen, als es dann wieder in Gang zu bekommen.
Ja, was ich halt auch verrückt finde, ist, dass es diesmal eben nicht diese klaren Entscheidungen gab, sondern dieses Ringen darum, macht man jetzt wirklich, also wir nennen ja einen Lockdown, was im Vergleich zu dem, was andere Länder unter dem Begriff Lockdown machen, überhaupt kein Lockdown ist, sondern hier passiert ja noch sehr, sehr viel. Und vor allem diese Kakophonie der Ausnahmeregeln ist ja das, was, glaube ich, viele einfach sehr mürbe macht und dieses ständige Verändern. Und die andere Sache, die mir so fehlt, ist wirklich der Fokus auch auf Prävention und Resilienz. Also wie empfinden Menschen Resilienz? Wie können wir aber auch jenseits dessen darauf zu starren, dass der Impfstoff kommen muss? Das hat nur die englische Regierung gemacht, meiner Wahrnehmung nach, schon im März, zu sagen, geht draußen euch bewegen, ernährt euch gut, seht zu, dass ihr ausreichend schlaft. Also diese eigene Resilienz, mit dieser Krise umzugehen und auch die Prävention. Wir gucken wieder nur auf die Symptomfixen durch einen externen Impfstoff. Und das erinnert mich sehr an die ganzen Debatten in der Nachhaltigkeitsforschung. Es uns gerne drum drücken zu sagen, wie können wir denn eigentlich jetzt das stabilisieren, was schon da ist. Und das würde ja auch vielen so ein Stück weit eine eigene Selbstwirksamkeit wieder geben, selbst in der Hand zu haben, sich auf den Umgang mit dieser Krise auch vorzubereiten und auch die Angst zu reduzieren. Wenn ich nicht Risikopatient bin oder zumindest Gefühl habe, mein Immunsystem ist fit, ich bin fit, dann gibt mir das ja auch eine andere Zuversicht.
Frau Güppel, wir wollen aber jetzt über was ganz anderes sprechen. Es geht eher um die innere Nachhaltigkeit, sage ich mal. Wenn Sie sich jetzt entscheiden dürften, ein Kulturort, der wieder aufmachen darf, aus welchem Bereich würde der kommen?
Oh, das ist ja spannend. Also ich finde, ich würde wahrscheinlich zwei Gedankengänge verfolgen. Einmal ist natürlich, für wen wollen wir Kultur als erstes wieder zugänglich machen? Da fallen mir viel auch die Kinder ein, die ja dann so einen Erlebnisraum eher vielleicht brauchen. Und natürlich genau dieses Räumliche, weil wir Musik zu Hause hören einigermaßen können, aber so Museum, Ausstellung oder eben diese Live-Erlebnisse, das gemeinsam etwas erleben, das ist, ja, ich glaube, ich würde wahrscheinlich vielleicht sogar Museum und Ausstellungen als erstes wieder eröffnen für eine kleine Gruppe. Mhm. Vielleicht dann auch die Kinder, die in den Bildungsinstitutionen mit der digitalen Fokussierung momentan ein bisschen abgehängt sind, sodass man es eben mit den Auflagen auch ganz gut kombinieren kann.
Wollen wir mal schauen, ob Ihr Wunsch heute erfüllt wird. Der Berliner Senat, die Senatsverwaltung, hat nämlich ein Pilotprojekt auf die Beine gestellt. Es soll darum gehen, zu testen, wie Kultur wieder möglich sein kann. Die Pläne sind schon seit ein, zwei Tagen halb auf dem Tisch. Heute ist das Ganze konkretisiert worden. Claudia van Laak, unsere Berlin-Korrespondentin, die ist dafür jetzt bei uns. Frau van Laak, was steht denn konkret an? Welche Projekte sind das?
Also es geht insgesamt um 9 Veranstaltungen, Axel Ramlo. Es startet am 19. und 20. März im Berliner Ensemble. Zweimal aufgeführt wird Benjamin von Stuckrad-Barre in der Inszenierung von Oliver Riese, das Stück Panikherz. Dann geht es weiter Schlag auf Schlag, Berliner Philharmoniker am 20. März, Konzerthaus Berlin 25. März, Volksbühne Berlin, Staatsoper an den Linden und Deutsche Oper. Alles zusammen 9 Veranstaltungen vom 19. März bis zum 4. April und das alles soll in einer sehr aufwendigen Art und Weise laufen, indem man personalisierte Tickets bestellt. Dann muss man sich am Tag selber testen lassen als Besucherin, als Besucher. Man muss dann mitbringen das negative Testergebnis, das personalisierte Ticket und den Personalausweis. Und das Ganze ist so eine Art Blaupause im besten Falle. So wünschen es sich natürlich die Theater und Opernhäuser. Die sagen, wir wollen wieder aufmachen, wir wollen sicher wieder aufmachen und spielen. Und das am besten unabhängig von den Inzidenzen. Das ist so der Wunsch der Bühnen und Theater und Opern.
Frau Göpel, Ihr Eindruck, wären Sie dabei?
Ach, natürlich bin ich auch da gerne dabei und ich war vor allem beeindruckt, wie sich einzelne Bühnen schon Mühe gemacht hatten. Also das Schachbrettmuster zum Beispiel von der Schaubühne in Berlin, das war wirklich durchdacht. Also die Abstände und es ist ja auch, das ist ein rezipierender Akt, ist, den wir da machen. Und wenn wir so die Übertragungsmomente uns anschauen, ist ja häufig dieses Sprechen oder Essen. Während wenn ich sitze, eine Maske vorm Gesicht habe, mit ausreichend Abstand, mit guter Lüftung und dann alle Reihen einzeln rausgerufen, die waren da sehr weit in der Art. In der Philharmonie war ich auch einen Abend und dachte, Mensch, ja, die haben sich schon ziemlich gut drauf vorbereitet. Die Frage ist natürlich, für wen ist das leichter zugänglich? Auch da, ne? Wenn kriege ich die Tests gesponsert, wie komme ich da dran? Ist es dann eher wieder die, die es eh schon haben und gut vernetzt sind, können jetzt als allererstes ihr normales Leben zurückgewinnen? Und die Frage finde ich schon auch wichtig mitzudenken.
Ist das eine Frage, die die Senatsverwaltung auch beschäftigt, Frau van Laak?
Ja, auf jeden Fall. Also das wird so laufen, ich kann dann mich bei der jeweiligen Institution auf der Webseite, kann ich mir das Ticket buchen, zum Beispiel bei einem Berliner Ensemble, maximal 2 Tickets. Dann bekomme ich dieses personalisierte Ticket und gleichzeitig einen Link zu einem Testzentrum. Und dort bei dem Testzentrum kann ich einen kostenlosen Test machen. Der muss allerdings am Tag selber sein. Also ich kann nicht am Tag vorher den Test machen, wenn ich abends ins Theater will, sondern muss am selben Tag Zeit haben dafür. Ja, das ist klar. Aber es kostet mich nichts und dann kann ich eben abends ins Theater gehen. Das ist die Idee und so wird es durchgeführt werden.
Darf ich da mal an die Runde fragen? Wir sehen ja schon, dass die Inzidenzzahlen wieder am Steigen sind. Hat das auch so ein bisschen Versuchskaninchencharakter?
Ja, das ist auf jeden Fall. Und das ist auch die Idee der Senatsverwaltung für Kultur. Die sagen, wir wollen probieren, dass wir vielleicht, das hatte ich ja am Anfang gesagt, wirklich unabhängig, mehr oder weniger unabhängig natürlich von den Zahlen, trotzdem einen sicheren Theaterbesuch garantieren können, weil wir wissen einfach, wie wichtig sind diese Gemeinschaftserlebnisse. Wir haben die seit einem Jahr nicht mehr. Das ist nicht nur wichtig fürs Publikum, das ist natürlich auch wichtig für die Künstlerinnen und Künstler, dass die wieder auf die Bühnen kommen.
Frau Göppel, das Versuchskaninchen-Label, würde Sie das stören?
Ach, die Versuchskaninchen-Label haben wir ja schon mehrfach vergeben. Ne? Es geht ja wirklich einfach darum zu sagen, und das finde ich gut, also dass Kunst und Kultur jetzt wirklich ins Zentrum rückt als etwas, was eine Priorität genießt und das anzuerkennen, dass das ein wichtiger Bestandteil menschlicher, ja, auch Kommunikation, Reflexion, Verwirklichung ist, das finde ich sehr gut. Aber die Versuchskaninchen waren ja eigentlich schon die Pfleger und die Lehrer und die Ärztinnen und also ich weiß nicht, ob wir mit dem Versuchskaninchen-Label uns einen Gefallen tun. Ich würde eher sagen, wir probieren es an unterschiedlichen Stellen und dann zu sagen, wir tun es dort, wo wir das Gefühl haben, dass es unsere Lebenserfahrung innerhalb dieser krisenhaften Zeit erhöht. Das finde ich sinnvoll.
Wir haben Maya Göpel bei uns heute Mittag hier, die Politökonomin, die sich viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt und mit Transformation. Frau Göpel, wir haben jetzt schon gesprochen über einen weiteren Impfstoff, auf den wir warten, der heute zugelassen wird. Die Hausärzte wollen mitimpfen. Erste Kulturveranstaltungen in Berlin sollen wieder anlaufen. Es gibt aber auch noch einen Termin heute, der ist so ein Blick auch zurück. Nämlich heute vor einem Jahr hat die WHO erklärt, wir sind hier mitten in einer Pandemie. Geht es Ihnen gefühlt auch so, dass das eigentlich schon länger her ist?
Ja, ja, eigentlich schon. Und gleichzeitig ist natürlich immer noch diese Idee, ist es jetzt bald vorbei? Und, ne, also beides hält sich so ein bisschen die Waage.
Es gibt ja so viele kurzfristige Entwicklungen, wie ich sie gerade schon besprochen habe, der Impfstoff oder eben die Hausärzte. Aber es gibt ja auch so länger währende Prozesse. Und dazu gehört einer, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im letzten Jahr mehr zu Persönlichkeiten geworden sind, vielleicht sogar auch zu Reizfiguren. Sie haben das eingangs schon erwähnt, Sie sind Nachhaltigkeitsforscherin, aber Sie sind ja in dem Sinne auch dann eine Wissenschaftlerin. Hat sich Ihre Arbeit auch verändert dadurch?
Also bei uns, wenn ich uns sage, meine ich jetzt NachhaltigkeitswissenschaftlerInnen und KlimaforscherInnen, die sich schon auch zusammengetan hatten, ja in den Scientists for Future vor jetzt 2 Jahren, um zu sagen, wir wenden uns direkt an die Öffentlichkeit in einer, was wir dann Wissenschaftsgesellschaftskommunikation genannt haben, als beratende Individuen für eine Bundesregierung, die versucht, die Klimaziele in dem Fall zu erreichen. Weil wir das Gefühl haben, dass Wissenschaft Politikberatung nicht reicht. Also gerade in demokratischen Gesellschaften ist es ja häufig, wenn die Leute, dieser schöne Begriff, der zunehmend, finde ich, als eine Abwehrmunition verwendet wird, aber wenn die Menschen es nicht mittragen, die Bevölkerung sich mitträgt, dann sind Demokratien natürlich herausgefordert. Aber in dem Moment, wo ein großer Anteil der Bevölkerung, vor allem die jungen Leute, auf die Straße gehen und sagen, hallo, wir möchten, dass ihr jetzt wirklich ernsthaft Klimapolitik macht, wenn dann so in Frage gezogen wurde, auf welcher Evidenzbasis, ob die sich wirklich auskennen mit dem, was sie da fordern, das wurde ja so ein bisschen gestreut in der Öffentlichkeit zunehmend. Da war dann aus der Wissenschaft das Gefühl, nee, in dem Moment kommunizieren wir direkt in die Wissenschaft und bestätigen erstmal, dass diese jungen Menschen unsere Studien gelesen und verstanden haben. Das denken die sich ja nicht aus, sondern machen Referenz auf das, was aus der Wissenschaft kommt. Und dass es dann eine Verantwortung irgendwann auch ist, aus der Person, die etwas weiß und dafür bezahlt ist und dieses Wissen geschaffen hat und mitgeschaffen hat, tatsächlich eben auch den Kommunikationsanteil zu suchen.
Aber wenn wir mal kurz auf zum Beispiel Christian Drosten schauen, den Virologen, oder Melanie Brinkmann, die Virologin, die sind ja im Zentrum von hoch erhitzten Debatten. Die werden ja von Leuten, die ihre Position nicht teilen, auch gerne als Aktivisten bezeichnet. Wenn Sie jetzt sagen, wir als Scientists for Future, wir beteiligen uns da auch und machen mehr als nur Politikberatung, wie oft müssen Sie sich dann den Vorwurf gefallen lassen, dass Sie eine Aktivistin seien?
Ach, das Label habe ich ja auch schon bekommen. Das sind aber auch, kann man inzwischen ganz gut zuordnen, welche Zeitungen dann Umweltaktivisten aus Wissenschaft, also als würde ich die Generalsekretärin des aktivistischen Beirats der Bundesrepublik Deutschland sein.
Aber so sehen Sie sich nicht. Also, so sehen Sie sich ja selber nicht.
Quatsch. Nein, es gibt natürlich eine Unterscheidung dazwischen. Also Aktivist und Aktivistin, dann kann man Karl Popper zitieren, ne? Die ja auch sagen, es ist ein Ideal. Also eine Vita Activa, Hannah Arendt, dieses sich aktiv einbringen für eine Sache, von der ich überzeugt bin, dass sie wichtig ist, doch erstmal was total Positives. Also es ist was Demokratisches. Demokratie pur im Grunde genommen. Interessant ist ja, wie das Label Aktivist verwandt wird. Typischerweise haben wir das für die Gruppierungen in der Gesellschaft reserviert, die eine Interessensvertretung begehen und dann eben tatsächlich auch Demonstrationen machen. Also es ist ja eine klare Assoziation, die wir mit dem Begriff verbinden. Und dann wird der Begriff eben für die ForscherInnen benutzt, die eine unbequeme Wahrheit vielleicht auch aussprechen, aber uns fehlt komplett die Berichterstattung über die Marktaktivisten, die Finanzaktivisten, also das ist halt wirklich ein bisschen absurd, wer aus der Wissenschaft auf einmal ein aktivistisches Label bekommt und sämtliche Ökonomen und Ökonominnen, die immer nur darauf argumentieren, dass das Wachstum wieder steigen muss, die sind noch nie mit diesem Label in irgendeiner Weise konfrontiert worden. Das ist mir wichtig, dass wir das klar haben.
Ich würde Sie an der Stelle gerne fragen, welche Rolle Sie da eigentlich von Medien erwarten und wie Sie sich da auch selber sehen. Ich nenne jetzt mal kurz als Stichwort ein Wort, was Ihnen bestimmt nicht gefallen wird, nämlich Pillepalle. Sie haben sich in dieser Woche einmal darüber beschwert, dass die Presseagentur dpa mit Ihnen ein langes Gespräch geführt hat und am Ende dann die Überschrift gewählt hat, Corona sei Pillepalle, sagt also Maya Göpel. Ist da noch einfach eine zu hohe Brücke zwischen der Art, wie Medien Kommunikation betreiben und wie Wissenschaftlerinnen wie Sie Kommunikation betreiben?
Ja, der Suchprozess ist ja das, ne? Also bevor ich auf den Artikel komme, einfach einen Schritt zurück, was ich im Moment und seit 2 Jahren und auch Herr Drosten ja wirklich probiert und Frau Brinkmann ist, wie können wir die Dinge auch so kommunizieren, dass sie für normale Menschen klar verständlich sind. Und das war ja auch genau das, weshalb viele Verlage dann gefragt haben, können Sie nicht mal aufschreiben, was Sie in Ihren Vorträgen machen, weil ich mich da eben bemühe, mit einer, die andere Wissenschaftler dann vielleicht schon saloppe Sprache empfinden, aber auch die Dinge mal anders auszudrücken, damit die Muster mindestens klar werden. Aber ich muss ja Komplexität dadurch sehr reduzieren. Und das ist eine Gratwanderung. Also wie schaffe ich das für Personen, die nicht dafür bezahlt werden, sich mit diesen Dingen jeden Tag auseinanderzusetzen, die Essenz einfach zugänglich zu kommunizieren und gleichzeitig mir dann nicht den Vorwurf einzuholen, dass es eben alles aktivistisch zuspitzend und unwissend ist. Und das ist nicht leicht. Und ich glaube, dass wir da erst am Anfang sind. Und in diesem dpa-Artikel war ich dann vor allem über den Inhalt eigentlich auch enttäuscht, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe mir so Mühe gegeben, Zusammenhänge zu beschreiben und so Mühe gegeben, auch wie wir jetzt nach vorne gehen können. Und dann kommt ein Text raus, in dem es sich so liest, als würde ich erstmal einfach auf alles draufhauen, dass es doof ist. Also jetzt aus meiner Perspektive wieder salopp formuliert. Und das ist natürlich etwas, wo ich dachte, ach Mensch, ja, das ist, eigentlich sind wir darüber hinaus.
Aber das meine ich, vielleicht sind ja,
Überschrift.
Das meine ich, vielleicht sind Medien darüber, und da würde ich jetzt uns hier als Deutschlandfunk Kultur auch gar nicht ausnehmen, ein Satz wie Corona ist Pillepalle, ob der nun wirklich so gefallen ist, sei ja mal dahingestellt. Aber der ist natürlich aus Sicht eines Menschen, der sich mit Medien beschäftigt oder der etwas publiziert, der ist ja wie gemacht, um ihn zu drucken, tatsächlich.
Klar, das ist dann vielleicht meine Naivität. Ich habe Pillepalle in dem Gespräch benutzt, aber einsortiert, ne? Dass wir jetzt so an Corona festhalten und dass die Klimakrise etwas ist, was insgesamt größer ist, breiter und vor allem langfristiger Einfluss darauf haben wird, was wir haben. Und es gibt keinen Impfstoff dagegen. Also diese Idee, dass wir etwas dann zurückdrehen können zu einer Normalität von vor Klimawandel, die gibt es da ja gar nicht. Und deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, und die Kanzlerin hat es ja auch mal irgendwann gesagt, ne, Schluss mit Pillepalle. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, das ist wichtig zu verstehen, dass im Vergleich zu dem, was wir uns da auf der ökologischen Seite anbahnen lassen, wir Corona auch als Pillepalle empfinden können. Klar, aber das Schade ist halt, wenn nur dieser Begriff sitzt und mein ganzer riesiger Überbau, der sich so bemüht hat, das einzubetten, und zu viele Scheren mir im Kopf zu nehmen, weil ich denke, du darfst überhaupt keine Reizbegriffe mehr benutzen. Und vielleicht müssen wir ab und zu auch provozieren, damit es überhaupt noch. Also, es ist wirklich, ich finde es gerade eine Gratwanderung. Ich glaube, dieser Suchprozess ist ein wichtiger, über den zu reden, von beiden Seiten. Also, was ist dann auch die Suche nach der guten Überschrift? Kamen ja dann auch Kommentare, als ich das gepostet hatte auf Twitter. Eine Überschrift muss Personen erstmal für ein Thema in den Text reinziehen. Und gleichzeitig ist natürlich Framing total wichtig. Also, Framing bedeutet ja, dass ich eine bestimmte Art und Weise, wie ein Thema eingeführt wird, Sätze und damit vorgeben, auch die Art, wie der Rest des Texts gelesen wird. So.
Wissenschaft und Kommunikation, also ein Themenfeld, in dem wir alle noch viel suchen können. Maja Göppel ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Politökonomin und beschäftigt sich viel mit Fragen von Veränderungen, von Transformationen und von Nachhaltigkeit. An diesem Tag, Frau Göppel, ist das natürlich noch mal ein besonderer Blick für Sie sicherlich auch. 10 Jahre Fukushima. Am 11. März 2011 gab es einen Tsunami und nach diesem Tsunami ist das Atomkraftwerk in Fukushima außer Kontrolle geraten. Das war im Endeffekt der Auslöser dafür, dass Deutschland aus der Atomenergie ausgestiegen ist. Nächstes Jahr soll es ja soweit sein. Dann sind die Laufzeiten, die bis maximal 2022 begrenzt sind, vorbei. Was ist Ihr Eindruck? Wie weit sind wir gekommen in den letzten 10 Jahren, wenn wir auf eine Zukunft ohne Atomkraft hindenken wollen?
Naja, erstmal ist es ja total wichtig, nicht zu vergessen, dass wir den Ausstieg aus der Atomkraft auch vorher schon beschlossen hatten und eigentlich eine schwarz-gelbe Regierung einen Ausstieg aus dem Ausstieg beschlossen hatte, nicht lang vor Fukushima, und wir dann einen Wiedereinstieg in den Ausstieg hatten. Und deshalb ist es, finde ich, an vielen Stellen ein bisschen unterkomplex bis fadenscheinig zu sagen, dass die arme Atomindustrie so dermaßen überrollt worden ist, dass dieser Ausstieg aus der Atomkraft auf einmal aus einer Risikowahrnehmung heraus beschlossen wird. Stimmt ja nicht. Also wir haben ja Energiepolitik und Energiewendegesetze schon länger gehabt. Und ja, wenn dann eine Regierung das wieder fallen lässt und dann wieder einsteigt, dann kommen eben auch solche Regressforderungen etc. Und trotzdem ist es auch interessant, dass natürlich jetzt die Debatte wieder ansteigt, dass es doch mit Energie laufen muss. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig zu überlegen, wer treibt die Debatte eigentlich gerade.
Die Bundesumweltministerin hat, wenn wir darüber reden, wie es weitergehen soll, Svenja Schulze hat heute einen Katalog vorgestellt, 12 Punkte, um den Atomausstieg in Deutschland konsequent zu vollenden, wie sie sagt, aber auch um Atomrisiken in Europa zu reduzieren. Und da wird ja oft auch nach Frankreich geguckt, denn dort hat erst gestern wieder der Wirtschafts- und Finanzminister gesagt, also die Atomkraft ist quasi unser Trumpf. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen mit einem Experten von Greenpeace, der Kernphysiker Heinz Smital. Da wollen wir mal zusammen reinhören.
die große Atomnation, die hat einen alternden Kraftwerkspark, die wollte ursprünglich neue Atomkraftwerke bauen, die schafft es nicht, einen einzigen Reaktor fertigzustellen. Und wenn Frankreich es nicht schafft, einen Reaktor zu bauen, dann wird das Polen und andere Länder sozusagen auch nicht wirklich schaffen. Das heißt, man setzt auf eine Lösung, die nicht kommen wird. Und das halte ich tatsächlich für sehr gefährlich, weil beim Klimaschutz braucht man echte Lösungen. Da kann man nicht auf einem toten Pferd sitzen und hoffen, dass man ein Rennen gewinnt.
Ist das ein totes Pferd?
Also die aus den Netzwerken, mit denen ich mich unterhalte, aus Energieexpertinnen, würden das auch sagen. Also die eine Sache, die eben angesprochen wurde von Ihnen ja schon kurz, ist eben diese ganze Frage, was machen wir eigentlich mit dem Müll und was machen auch Personen, die vielleicht Waffen herstellen wollen, mit dem Müll? Und da ist ja auch wichtig zu überlegen, wer sind die Atommächte in dieser Welt, und dass es immer auch ein militärisches Interesse dran gab. Und Frankreich ist eben eine von diesen Atommächten, so wie es England auch ist. Und wenn man nach England schaut oder Großbritannien, dann ist ja Hinkley, die Kooperation auch mit chinesischen Investoren, auch ein, also ökonomisch betrachtetes Verlustgeschäft, und zieht sich immer weiter raus. Und deshalb ist ja auch immer wieder die Frage, da sind wir wieder beim Umkehrschluss, den wir ganz am Anfang der Sendung hatten. Was ist denn eigentlich die Alternative? Und wenn wir dann anschauen, dass die Atomkraft, neue Kraftwerke zu bauen, auch einfach zu lange dauert, um jetzt diese 10 Jahre, die wir haben, zu sagen, da müssen wir wirklich diese CO2-Wende hinbekommen, die brauchen ja ewig lange, diese Reaktoren. Dann ist auch weder der Bau noch dann die Produktion wirklich CO2-frei.
Aber da ist ja gleichzeitig
also
auch...
ist ja die Frage, warum gehen wir nicht in die Erneuerbaren?
So. Aber da, Frau Göpel, muss man ja sagen, erst in dieser Woche wieder hat der Chef von EBNW gesagt, Deutschlands drittgrößter Stromerzeuger, die Genehmigungsprozesse für Windparks, die sind lang, extrem und zeitaufwendig. Das sind 70 Monate, und das heißt, die Ausbauziele für die erneuerbaren Energien, die wir uns hier setzen, die sind gar nicht erreichbar.
Ja, aber dann kann ich doch die Genehmigungsverfahren für Windkraft ändern, anstatt zu sagen, jetzt baue ich ein Atomkraftwerk, was noch länger dauert und noch mehr Geld kostet und was die Bevölkerung mit Sicherheit nicht durchwinkt. Also da könnte man nach Finnland gucken.
Was kann man da sehen in Finnland?
In Finnland sollte sogar ein Atomendlager nur sein. Da musste auch ganz viel mit Geld dann irgendwann in die Bresche gesprungen werden, bis überhaupt eine lokale Region gefunden wurde, wo die Bevölkerung das akzeptiert. Und so können wir es bei der Windkraft auch machen. Es ist lange bekannt, dass wenn die Personen, deshalb hatten wir auch eine Energiewende in Bürgerhand lange Zeit, bevor da die Regulierungen wieder zurückgedreht wurden, wenn die Personen vor Ort in der Form, wie das gebaut wird und vor allem auch in der ökonomischen, also in dem wirtschaftlichen Gewinn beteiligt werden und damit auch einen Mehrwert für sich in der Kommune sehen, dann sind die Akzeptanzraten auch sehr viel höher, als wenn es jetzt eben, dass wir Absentee Ownership nehmen, also von außen macht jemand das Investment und verdient da dran und das Windrad steht dann aber bei mir vor der Tür, aber ich habe nichts davon. Also da kann man ja wirklich sehr viel kreativer überlegen, wie kriegt man die Erneuerbaren ausgebaut, anstatt etwas zu machen, wo ich wirklich die Bürgerinitiative sehen will, die sagt, hey, yo, baut das Atomkraftwerk hier hin, wir sind dabei.
Heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur mit Maja Göpel, die bei uns ist, die Politökonomin. Frau Göpel, Sie machen aber auch neben Ihrer ganzen wissenschaftlichen Arbeit kein Geheimnis daraus, dass Sie ja auch noch Kinder haben, die Sie zu versorgen haben, gerade jetzt in der Pandemie. Eine wichtige Frage, wie halten Sie es eigentlich mit dem Fernsehen gerade? Um Ihnen gleich den Druck von der Schulter zu nehmen, mein Kind darf seit dem letzten Jahr wesentlich mehr Fernsehen gucken.
Ja, wir haben keinen Fernseher.
Das hilft.
Aber natürlich gibt es diese Endgeräte, auf denen auch Homeschooling stattfindet, mit denen man auf Kika und ZDF TV und sowas natürlich den Zugang zu den Fernsehsendungen auch gewinnt. Ja, also vor allem, wenn man weiß, dass zusätzlich eben noch Online-Geschichten aus der Schule kommen, ist das, was die vor dem Bildschirm verbringen, natürlich nach oben gegangen. Klar.
Die Uni Hamburg hat sich in einer Studie angeschaut, und deswegen habe ich Sie gefragt, wie sich Werbung an Kinder richtet, wenn sie im Netz oder vor dem Fernseher Fernsehen sehen, wenn es um Süßigkeiten und um Fast Food geht. Und die kommt zu dem Ergebnis, dass 70% der untersuchten Lebensmittelwerbespots im Fernsehen sich speziell an Kinder richten, und 92% davon, da geht es tatsächlich um ungesunde Produkte, also Fast Food, Snacks oder Süßigkeiten. Das heißt, wir müssten unseren Kindern eigentlich noch viel mehr diese Endgeräte entziehen?
Man kann ja auch einfach mal sagen, und das ist eine Suche, kann ich aus eigener Erfahrung bestreiten, die Kanäle zu finden, wo Werbefreiheit weitgehend herrscht. Also wir haben ja auch nicht ohne Grund bei den Öffentlich-Rechtlichen das zumindest einigermaßen gut durchbekommen. Und es gibt ja auch genau diese Überlegungen, dass eigentlich Werbespots, die an Kinder, ich glaube unter 5, aber da bin ich jetzt nicht auf einem juristischen sicheren Terrain, eigentlich ausgeschlossen werden sollten. Und bei Apps ist es ja viel schwieriger, überhaupt welche zu finden, die nicht mit lauter Werbebotschaften durchsetzt sind. Also da muss man ja ganz lange suchen und ich bezahle dafür auch total gerne. Das heißt, natürlich ist das etwas, was die Kinder aufrüttelt, aber noch viel extremer ist es ja, wenn du im Laden selber bist. Also da wird ja Nudging, dieses die Menschen in eine Richtung schubsen, par excellence betrieben. Mhm. Also um die Kasse rum sind dann ja schön die Süßigkeiten und dann glitzert es bunt und ist farbig. Und ja, also da machen wir uns schon, geben uns erheblich Mühe, die Kinder in die Richtung zu bringen, dass sie es unbedingt haben müssen. Deshalb könnte man auch mal überlegen, ob man bestimmte Sachen aus den Lebensmitteln halt einfach reduziert.
Und da auch natürlich, also ein Exempel. Und da als Eltern natürlich dagegen zu halten, ist noch eine ganz andere Sache. Sie haben gerade schon von der Zuckersteuer gesprochen. Es gibt jetzt im Rahmen dieser Studie auch mal wieder die Forderung zu sagen, wir brauchen ein gesetzlich verankertes Werbeverbot für solche Sachen. Finde ich in der ersten Idee gut, dann frage ich mich aber zweitens, wo endet dann dieses Verbot? Also fangen wir dann irgendwann bei bestimmten Spielzeugen an, die zu verbieten? Also die Werbung dafür.
Ja, es ist ja eigentlich die gleiche interessante Frage, haben wir ja auch in anderen Kontexten, also mit der Rauchgeschichte. Ohne dass ich das jetzt wirklich empirisch nachgeforscht hätte, aber habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass das diese fürchterlichen Bilder auf den Zigarettenpackungen unbedingt gewesen sind, sondern eher zu sagen, viele der öffentlichen Räume, in denen Geselligkeit stattfindet, werden jetzt rauchfrei. Also dass ich im Restaurant oder in einer Bar eben nicht mehr selbstverständlich diese Kippen auf dem Tisch liegen habe von allen und das sowieso ein komplett durchseuchter Raum ist, dann rauche ich ja auch viel schneller. Also das ist ja Verhaltensökonomie wie das Nudging, was ich eben erwähnt hatte. Mit dazu, die Psychologie kann es bestätigen, dass es die Schüssel Chips auf dem Tisch, wenn ich die riesig mache, dann ist die Chance, dass ich viel zu viel esse, natürlich auch viel größer, als wenn ich sie klein mache. Und deshalb ist die Idee, das nur durch Werbung zu korrigieren, glaube ich, also am kleinsten Symptom rumzudoktern, ehrlich.
Maja Göpel, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Frau Göpel, eigentlich müssen wir uns jetzt schon verabschieden, weil die Stunde rum ist. Aber es gibt noch eine Bonusfrage. Das ist hier während der Sendung uns reingerutscht, diese Nachricht. Und die kommt aus dem Kulturbereich. Und zwar, dass Dieter Bohlen bei DSDS aufhört, bei Deutschland sucht den Superstar. Das ist jetzt tatsächlich gut 20 Jahre her. Das hat natürlich die Musikwelt verändert. Auch im Endeffekt eine der Ur-Casting-Shows. Ist das was, was bei Ihnen vorbeiläuft? Oder ist das eine Nachricht, die hängen bleibt?
Ehrlich gesagt, habe ich die Sendung gerne nicht einmal ganz gesehen, weil ich es immer schrecklich fand.
Gut, das heißt an dieser Stelle.
Also da bin ich dann in diesem Fall Kulturbanausin.
Aber sicher interessant. Ich meine, beim Kulturbegriff, Kultur ist ja tatsächlich alles. Aber man muss ja schon festhalten, tatsächlich, das hat sich 20 Jahre gehalten. Und es hat tatsächlich natürlich auch ein Stück weit viele Menschen mitgeprägt, die auch die Idee hatten, dass sie Superstar werden könnten. Das muss man schon
richtig
festhalten.
Andere finden eine Oper grausig. Deshalb habe ich ja auch gesagt, ich bin in diesem Fall dann Kulturbanausin. So wie andere Opern nicht angucken möchten, war das halt nicht meine Sendung.
Das ist völlig
das
in Ordnung.
Das ist ja das Schöne so in einer pluralen Gesellschaft.
Jeder darf. Frau Göpel, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Maja Göpel ist Politökonomin. Sie beschäftigt sich viel mit Transformation und mit Nachhaltigkeit und war eine Stunde bei uns. Danke und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ihnen auch, Herr Ramelow. Bis dann.
Tschüss.